Tag. Mein Name ist Matthias Krebs und ich bin euer Betreuer hier für die nächste halbe Stunde. Ich glaube, der Uwe Schäfer hat das mal erzählt. Pastor in Wuppertal war er früher und er hat wohl gesagt, um mal zu zeigen, wie wichtig der Kindergottesdienst eigentlich ist, haben sie das mal umgedreht. Es wird ja sonst immer gesagt, die Kinder werden jetzt irgendwo betreut und die Erwachsenen haben hier ihren Gottesdienst. Und er hat das einfach mal umgedreht und gesagt, die Kinder haben jetzt ihren Gottesdienst und die Erwachsenen werden hier betreut. Also insofern, es geht nur darum, dass wir mindestens zwei Gottesdienste haben. Wenn wir den tamilischen dazu rechnen, haben wir sogar drei Gottesdienste. Tamilischer Gottesdienst, unser Gottesdienst hier und der Kindergottesdienst. Und der ist sehr wichtig und sehr gut. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es Menschen gibt, die da sich drum kümmern und die unsere Kinder, eure Kinder unterrichten. Das ist, kann man gar nicht hoch genug schätzen. Genau. Vielleicht sind ein paar Kinder Gottesdienstmitarbeiter jetzt hier unten, die das ein bisschen mitkriegen. Ansonsten gebt den Applaus dann weiter an die anderen. Viele von euch kennen wahrscheinlich dieses Zitat von Winston Churchill, ein ehemaliger Premierminister von England, der damals mal vor Studenten diese Rede gehalten haben soll: Never, never, never give up. Das war wohl auch die ganze Rede, die er gehalten hat. Er hat nur diesen einen Satz gesagt und sich dann hingesetzt. So eine Rede behält man, weil sie so explizit kurz ist und etwas auf den Punkt bringt. Und ich habe auch schon Predigten gehört, selber schon Predigten gehalten, wo ich das Zitat genommen habe, um Menschen zu ermutigen, nicht aufzugeben, dran zu bleiben, Jesus nachzufolgen, einfach diesen Lauf zu vollenden. Aber heute habe ich ein sehr entmutigendes Thema für euch. Mein Thema heute lautet: Gib endlich auf. Gib doch endlich auf. Wir sprechen ja zurzeit über das Thema Frucht bringen. Das hat auch ein bisschen was mit der Jahreszeit zu tun. Wir haben ja Erntedank gefeiert und natürlich geht es beim Fruchtbringen um geistliche Frucht. Wir haben, ich glaube, schon mehrmals auch den Bibelvers gehört aus Johannes 15, Vers 5, wo Jesus sagt: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts, oder diese Übersetzung sagt sogar, könnt ihr gar nichts bewirken. Wenn wir mal in die Natur schauen, nach draußen, dann stellen wir fest, die Natur erobert sich immer ihr Territorium zurück. Die will wachsen, die will sich vermehren. Und jeder Gärtner, der sich eine Zeit lang mal nicht um seinen Garten gekümmert hat, weiß das. Ja, das Zeug wächst. Und das ist, ich würde das gar nicht Unkraut bezeichnen, aber die meisten Gärtner wollen halt bestimmte Sachen nicht haben. Aber die Natur wächst. Und wir haben bei uns einen Weg zu unserem Haus und an der Seite stehen so Haselnussbäume, die wachsen jedes Jahr fast den ganzen Weg wieder zu. Man muss da kräftig schneiden, sonst kommt man irgendwann da nicht mehr durch. Dann ist der Weg zu. Als wir mit den Royal Rangers in Eswatini waren oder Swasiland, da haben wir alte Minenarbeiterhäuser besucht. Es gab da früher eine alte Asbestmine und bis Anfang der 2000er Jahre. Und die hat immerhin 25% des Bruttoinlandsproduktes von Eswatini ausgemacht. Also eine ganze Menge. Und ist aber jetzt seit knapp 20 Jahren verlassen. Und wir haben uns die Häuser angeschaut, die nicht mehr bewohnt sind, die auch nicht renoviert wurden. Die kannst du teilweise gar nicht mehr sehen. Die sind komplett zugewachsen mit Büschen und Sträuchern. Die Natur will wachsen. Das ist eigentlich völlig natürlich. Und das ist eigentlich auch völlig natürlich, wenn wir geistlich wachsen wollen und Frucht bringen wollen, uns vermehren wollen. Wenn geistlich sich etwas ausbreitet im Leben eines Christen oder im Leben einer Gemeinde. Das ist eigentlich ganz normal. Man könnte jetzt darüber nachdenken, was bedeutet das eigentlich, Frucht zu bringen? Wir haben ja jetzt keine Äpfel, die an uns irgendwie dran wachsen oder so. Ich möchte das heute mal, man kann das sicherlich unterschiedlich definieren, ich möchte heute mal sagen, es geht darum, dass wir Salz und Licht sind in dieser Welt. Dass wir diese Welt prägen und dass wir diese Welt beeinflussen können. Jesus sagt mal in Matthäus 5, Vers 16, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Salz und Licht sein. Das können wir dadurch, durch das, was wir tun, und wir können es auch dadurch, wie wir es tun. Also wenn Menschen unseren Charakter sehen, die Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen, das prägt, das beeinflusst, hoffentlich positiv. Damit kann man die Atmosphäre in einer Firma komplett verändern, je nachdem, wie man mit den Menschen umgeht. Und so können wir in unserem Leben auf die Art und Weise Frucht bringen, weil Gott an unserem Charakter arbeiten kann, uns verändern kann. Und diese Veränderung wird nach außen sichtbar und die bewirkt etwas sehr Gutes und Positives. Vermutlich werdet ihr jetzt alle dazu Ja und Amen sagen, denn das klingt ja auch gut. Ja, wir wollen ja gerne positiv beeinflussen, wir wollen gerne prägen, wir wollen gerne Salz und Licht sein. Okay, manchmal tut es ein bisschen weh, wenn Gott an unserem Charakter arbeiten muss. Ja, dieser Vers mit dem Weinstock und der Rebe, der hat ja auch so diese Komponente, dass Gott den Weinstock reinigt oder dass er auch vielleicht mal beschnitten werden muss und wilde Triebe weg müssen. Das ist unangenehm, aber wenn er denn unseren Charakter dann formen kann, dann freuen wir uns darauf, wie wir unsere Umwelt und Menschen prägen dürfen. Aber Jesus hat eine Voraussetzung genannt, wie wir andere Menschen prägen können. Und das klingt jetzt bei Johannes irgendwie nicht mehr so toll. So dieses Bild von Licht, das gefällt uns. Ne? Gerade jetzt in der dunkler werdenden Jahreszeit, dann machen wir Kerzen an und Lichter und wir halten Andachten über das Thema Lichtsein. Das ist so einleuchtend und so gemütlich und so lauschig. Das, was Jesus hier sagt, ist nicht besonders lauschig. Jesus gab ihnen zur Antwort, Johannes 12, Abvers 23, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Um es gleich vorwegzunehmen, Jesus spricht hier nicht davon, dass wir lebensmüde sein sollen, unser Leben beenden sollen oder Selbstmord begehen. Also das könnte man ja jetzt, wenn man es wortwörtlich so sieht, betrachten. Und dann könnte man das ja daraus schlussfolgern. Das ist natürlich überhaupt nicht gemeint. Es geht in keinster Weise um eine lebensverachtende oder destruktive Einstellung. Das ist hier nicht gemeint. Wenn wir den Zusammenhang anschauen von diesem Vers, dann lesen wir einige Verse vorher, wie Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Ja, auf einem Esel und die Menschen haben ihm zugejubelt, haben Palmenzweige abgerissen von den Palmen und ihm zugewedelt oder auch vor die, auf den Weg gelegt. Sie haben ihn begrüßt wie einen König. Und in dieser Zeit, wo auch das Passafest kam, da waren viele Fremde im Land, viele Griechen. Und dann gab es so einige von den Griechen, ich sage jetzt einfach mal Ausländer, die wollten Jesus gerne kennenlernen. Und die haben dann zu den Jüngern gesagt, ey, zeig uns mal Jesus oder bring uns mal zu Jesus, wir wollen Jesus gerne kennenlernen. Und dann bekommen sie dieses Bild zur Antwort. Das ist ein bisschen komisch, oder, dieses Bild? Das ist eine seltsame Antwort. Also wenn ich im Alltag mit Menschen zu tun habe, die mir immer so mit komischen Bildern antworten, ich weiß nicht, ob ich darauf immer so positiv reagieren würde. Aber dieses Bild ist tatsächlich eine gute Antwort. Es bezieht sich zunächst einmal auf Jesus selber. Jesus selber ist dieses Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt. Es ist also genau in der Zeit, wenige Tage vorher, bevor Jesus dann auch verraten worden ist von Judas, bevor er gefoltert wurde, verurteilt wurde und gekreuzigt wurde. Kurz bevor er gestorben ist, hat er das gesagt. Und damit nimmt er das vorweg, was passieren wird. Und er sagt, es ist absolut notwendig, dass das passiert, damit die Menschen Vergebung ihrer Sünde bekommen können. Und alle diejenigen, die an Jesus glauben, die können dann Frucht bringen, oder beziehungsweise die sind dann selber erst einmal die Frucht, die Jesus gebracht hat. Jesus, also das Weizenkorn, stirbt. So ein Weizenkorn bringt vielfach Frucht. Also eine Ähre kann etwa 100 Körner manchmal auch tragen. Und die Frucht, die Jesus gebracht hat durch seinen Tod, das sind Millionen von Menschen, die zu Gott kommen können, die ewiges Leben haben können, weil sie an Jesus glauben. Aber warum gibt er diesen Fremden diese Antwort, die ihn doch kennenlernen wollen? Und ich glaube, das ist absolut sinnvoll. Ich habe gesagt, das sind die Ausländer, es sind die Griechen, es sind die Heiden, die Jesus kennenlernen wollten. Und Jesus macht ganz klar, ihr könnt mich gar nicht richtig kennenlernen, wenn ich nicht in den Tod gehe, wenn ich nicht sterbe. Nur so könnt ihr ein Teil von mir werden, so könnt ihr ein Teil der göttlichen Familie werden. Wir alle, wir sind sozusagen solche Ausländer. Also wenn hier von Griechen die Rede ist, können wir auch uns einsetzen als Deutsche. Wir gehören nicht zum auserwählten Volk Israel dazu. Ja, wir sind nicht dabei, dieses Volk Gottes, was Gott sich erwählt hat. Aber Gott liebt alle Menschen. Und damit die Menschen zu ihm kommen können, damit der Weg frei ist, musste Jesus was vorbereiten. Und das war sein Tod am Kreuz. Das war ganz entscheidend. Das heißt, wenn Menschen wie wir Jesus kennenlernen wollen, dann musste Jesus erstmal den Weg für dieses Kennenlernen vorbereiten. Und der lag darin, dass er gestorben ist und natürlich auch wieder auferstanden ist. Das heißt, dieses Bild ist tatsächlich auch ein Teil der Antwort an all die Heiden, an all die Nicht-Juden, die aber Gott, Jesus kennenlernen möchten. Du kannst Jesus eigentlich erst dadurch richtig kennenlernen, du kannst erst zu Gott kommen, dadurch, dass Jesus gestorben ist. Wer Jesus kennenlernen will, muss glauben, dass sein Tod und seine Auferstehung uns von unserer Sünde erlösen können. Und so lernen wir Jesus richtig kennen. In Johannes 1, Vers 12 heißt es, doch allen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind die, die an seinen Namen glauben. Aber ich glaube, es steckt noch mehr in dieser Antwort. Ich glaube, Jesus stellt die Frage an diese Griechen quasi zurück. Er sagt, ihr wollt mich wirklich kennenlernen, ihr wollt wirklich mit mir Gemeinschaft haben. Wenn ihr mich kennenlernen wollt, wenn ihr mir nachfolgen wollt, das ist nicht einfach. Das ist gar nicht so leicht. Denn ich werde sterben. Und in gewisser Weise wird es meinen Nachfolgern genauso gehen. Und wir wissen aus der Geschichte, dass die ersten Christen, dass die junge Gemeinde das erlebt hat. Die wurden nur, weil sie an Jesus geglaubt haben, bis aufs Blut verfolgt. Sie haben mit dem Leben dafür bezahlt, dass sie Freunde von Jesus waren. Und so hat dieses Bild vom Weizenkorn, das sterben muss, das einmal Jesus zeigt, der vor uns gestorben ist, auch eine wortwörtliche Bedeutung für seine Nachfolger, die auch bereit sein sollen, für Jesus zu sterben, für ihren Glauben. Mal ganz wortwörtlich, so war es damals in der jungen Gemeinde und so erleben das immer noch viele, viele Christen auf der ganzen Welt. In Matthäus 10, da sagt Jesus, wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Und wir haben vorhin in diesem Bibeltext mit dem Weizenkorn gelesen, ich zitiere das nochmal, den Vers 26, wenn jemand mir dienen will, muss er mir auf meinem Weg folgen. Mein Diener wird dann auch dort sein, wo ich bin. Und mein Vater wird ihn ehren. Es geht also zum einen darum, dass Jesus sterben muss, für uns, um uns von unserer Sünde zu erlösen. Es geht zum anderen darum, dass auch seine Nachfolger bereit sein sollen, denselben Weg zu gehen, dieselben Herausforderungen anzunehmen und auch bereit sein sollen, Jesus zu folgen bis in den Tod. Auch wenn unser Tod keine Sündenvergebung zur Folge hat. Das konnte nur Jesus, weil er selber ohne Sünde war. Aber ich glaube, die Antwort von Jesus ist noch umfassender. Ich glaube, da steckt noch mehr drin. Das, was in der Natur ganz normal ist, das ist eigentlich auch im Geistlichen ganz normal. Gut, biologisch gesehen, ich habe mal ein bisschen nachgeguckt, also ein Weizenkorn kann jetzt nicht sterben in dem Sinne, das ist jetzt eigentlich nicht ganz richtig. Es verändert seine Gestalt. Ja, das verändert sich so sehr, dass du es am Ende nicht mehr sehen kannst. Aber es passt schon, wenn man das so ausdrückt. Jesus gebraucht hier ja ein Bild, ein sehr wortgewaltiges Bild, um etwas zu erläutern. Er möchte ja keine wissenschaftliche Auseinandersetzung schüren oder uns irgendwie erklären, wie das jetzt mit den Weizenkörnern so ganz genau funktioniert, sondern er gebraucht dieses Bild. Und immer noch sterben weltweit Menschen, weil sie an Jesus glauben. Aber wie gesagt, dieses Bild geht weiter. In den folgenden Versen macht Jesus jetzt deutlich, wie er dieses Bild auf die Jünger und auch auf uns überträgt. Luther übersetzt ja Leben hassen, wer sein Leben hasst oder wer sein Leben liebt. Die neue Genfer Übersetzung, die drückt das etwas anders aus, die sagt, wer sein Leben gering achtet oder wem sein Leben über alles geht. Und so kommen wir jetzt zu einer übertragenen Bedeutung, die natürlich immer auch diese wortwörtliche Komponente in sich hat. Sterben. Das Leben gering achten. Nicht in dem Sinne, dass man lebensmüde ist, das habe ich schon gesagt. Auch nicht in dem Sinne, dass wir eine falsche Demut haben. Ich muss sterben, ich bin nichts, ich bin klein, ich bin unwürdig, ich bin nichts wert, ich bin nur Dreck. Nein, du bist nicht Dreck. Du bist wunderbar von Gott geschaffen. Du bist eine wunderbare Schöpfung. Gott hat dich gewollt. Und Jesus, das habe ich ja gerade schon deutlich gemacht durch dieses Weizenkorn, Jesus hat den Preis für dich bezahlt. Und dieser Preis bestimmt deinen Wert. Und Gott hat den Größten, hat das Wichtigste gegeben, was er hatte, seinen eigenen Sohn. Jesus hat mit seinem Leben bezahlt. Und das ist der Wert deines Lebens, was Jesus für dich bezahlt hat. Also du bist wertvoll. Jesus hat für dich aber den Preis bezahlt, nicht damit du ein schönes Leben hier auf der Erde führen kannst, sondern es ging immer um ein ewiges Leben. Wenn ich dieses ewige Leben vergleiche mit dem Leben hier auf der Erde, dann muss ich feststellen, boah, dieses ewige Leben ist so viel besser, so viel wertvoller, so viel schöner. Das will ich auf keinen Fall riskieren. Dieses ewige Leben ist mir wichtiger als mein Leben hier auf der Erde, wenn ich das im Vergleich sehe. Und jetzt wendet Jesus das Prinzip des Fruchtbringens an. Denn wir können Menschen beeinflussen, wir können Menschen von diesem ewigen Leben erzählen. Wir können dieses ewige Leben, was wir in Jesus Christus haben, mit anderen Menschen teilen und ihnen mitteilen, indem wir selber jeden Tag ein Stückchen sterben, ein Stückchen zurückstecken. Wer immer nur an sich denkt, der hilft anderen Menschen nicht wirklich. Gute Eltern, die investieren eine Menge in ihre Kinder. Die sind bereit, selber kürzer zu treten, sind bereit, auf Schlaf zu verzichten, sind bereit, Geld zu investieren, Zeit zu investieren, damit es ihren Kindern gut geht. Das heißt, sie müssen selber zurückstecken. Und das ist so ein Prinzip, was wir überall kennen, was wir in der Schule kennen, was wir in der Arbeitswelt kennen. Ich nehme eine anstrengende Zeit auf mich, ich verzichte auf irgendwelche Dinge, damit ich später mehr habe. Ich verzichte auf ein opulentes Essen, damit ich als Sportler fit bin und dann einen Preis gewinnen kann. Ich sitze meine Zeit nicht vom Fernseher ab, sondern ich lerne, weil ich dann einen Schulabschluss machen will, damit ich dann später mal mehr Geld verdienen kann. Das heißt, es ist ein völlig normales Prinzip, auf Dinge zu verzichten, damit nachher umso mehr entsteht. Und so geht es darum, dass wir auch auf Dinge verzichten, dass wir Dinge opfern, um geistlich Frucht zu bringen, und zwar Frucht, die in Ewigkeit Bestand hat. Wir als Christen, wir sind auch so ein Weizenkorn. Und ja, wir sind wortwörtlich bereit, unser Leben für Jesus zu geben, aber das wird zurzeit in unserem Breitengraden, ist das nicht so unsere Herausforderung. Unsere Herausforderung ist, jeden Tag zu lernen, zu verzichten, uns selber zurückzunehmen, ein bisschen zu sterben, schrittweise, zeitweise, jeden Tag ein wenig mehr. Unser Ego muss sterben und Gottes Wesen muss in uns wachsen und größer werden. und sichtbarer werden. Und den meisten Menschen, auch Christen, geht das gehörig gegen den Strich. Wir wollen das nicht. Wir wollen gerne etwas leisten. Wir wollen gerne etwas tun. Wir wollen das gerne in eigener Kraft schaffen. Und jetzt sagt Jesus, nee, du sollst sterben. Von Natur aus sind wir Menschen immer in Aufruhr gegen Gott. Unser Herz, unser Denken, alles, was in uns ist, das denkt komplett anders als Gott. Ja, wir sind immer anders unterwegs. Selbst wenn wir Gutes tun wollen, dann haben wir überhaupt nicht das auf dem Schirm, was Gott eigentlich auf dem Schirm hat. Wir machen Dinge in unserer eigenen Kraft, in unseren eigenen Gedanken, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was Gott machen will, was in Ewigkeit Bestand hat. Wir sind eigentlich in einem ständigen Kampf als Menschen gegen Gott. Wir wollen immer das machen, was wir gut finden, nicht das, was Gott gut findet. Das finden wir eher sogar ein bisschen altbacken, das finden wir komisch, das passt uns überhaupt nicht, das ist so uncool, was Jesus sagt. Und deswegen möchte ich dir heute zurufen, gib doch endlich diesen Kampf gegen Gott auf. Gib doch endlich mal auf und hör auf, dich immer nur selbst verwirklichen zu wollen. Hör auf, immer nur an dich selber zu denken. Hör auf, immer nur zu gucken, was du tun kannst. Und das funktioniert ja auch sehr gut bei den Christen. Christen sind auch so unterwegs, zumindest sage ich das von mir. Man kann auf eine sehr fromme Art und Weise sehr egoistisch sein. Ja, wir wollen möglichst viel für Gott tun. Oder ich möchte ein möglichst guter Pastor sein, damit alle Leute mich toll finden. Also plötzlich stehe ich im Mittelpunkt und nicht Jesus. Ja, ich möchte die Geistesgaben von Gott haben und große Wunder vollbringen. Ja, geht es mir da um Jesus oder geht es um mich? Ja, und ich sehe schon die Veranstaltungen, wo dann in großen Plakaten geworben wird, kommen zum Gottesdienst mit Matthias Krebs, da werden Menschen gesund. Plötzlich stehe ich im Mittelpunkt und mein eigenes Ego wird gestärkt. Und genau das geht nicht. Ich muss sterben, mein Ego muss kleiner werden und Jesus muss größer werden. Wir wollen gerne die Kontrolle behalten über unser Leben. Und Gott sagt, gib auf, gib die Kontrolle ab, gib sie mir. Ich möchte, dass du mir so nachfolgst, dass du bereit bist, alles zurückzulassen. Wenn wir selbst die Kontrolle behalten, wenn wir selber denken, wir haben eine Strategie und wir haben einen Plan, wie es besser funktioniert. Das Wort Gottes ist oder soll für unser Leben nicht so relevant sein. Man kann das Wort Gottes lesen und man hat Respekt davor. Man findet das gut, was Jesus gemacht hat, aber es hat keinen Einfluss, kein Impact auf mein Leben. Ich möchte nicht, dass sich mein Leben deswegen verändert. Und dann werden wir keine Frucht bringen. Wir müssen aufgeben, unsere eigene selbstherrliche, starrsinnige Haltung, wo wir immer denken, wir wissen es besser als Gott. Das müssen wir abgeben, aufgeben und Jesus muss in uns größer werden. Die Bibel nennt das auch Heiligung. Wir müssen kleiner werden und Gott muss größer werden. Das drücken wir auch übrigens in der Taufe auf. Jeder, der sich taufen lässt, also natürlich aus freien Stücken, nicht als kleines Kind, sondern weil er das will, weil er an Jesus glaubt, der bringt zum Ausdruck, mein alter Mensch oder der alte Adam, der wird im Taufbecken begraben und der bleibt da unten ertrunken liegen und ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung steht auf. Und dann hat leider Luther festgestellt, der alte Adam kann schwimmen. Und wir haben immer noch irgendwie immer wieder so einen Kampf mit unserem alten, sehr menschlichen Wesen. Und wir wollen eigentlich Gott nachfolgen und dann kommt wieder so unser altes Ego hoch. Gib das endlich mal auf. Deswegen gib endlich auf. Wir müssen uns selbst aufgeben, damit wir das Leben gewinnen können. Also aufgeben, um zu siegen. Das klingt jetzt total bescheuert, oder? Aufgeben ist doch für Loser. Wenn du aufgibst, hast du verloren. Nee, bei Gott ist das anders. Wenn du bei Gott aufgibst, hast du gewonnen. Dann kriegst du nämlich das Leben erst zurück, was du brauchst, was dir wirklich weiterhilft, was Ewigkeitswert hat. Jetzt könnten manche Leute denken, ja, dann bin ich ja wie eine Marionette in Gottes Hand. Sondern ich habe keinen eigenen Willen mehr, ich habe mich total aufgegeben und Gott hampelt jetzt mit mir da so rum und macht, was er so will. Und ich habe gar keine eigene Meinung mehr, ich habe gar keinen eigenen, habe auch keinen Spaß mehr, ich bin wie ein ferngesteuerter Roboter. Und das ist definitiv nicht so. Ich bin kein ferngesteuerter Roboter, sondern ein im Wesen veränderter Mensch. Gott hat mich verändert, Gott hat mich neu gemacht. Und das ist auch ein Prozess, der mein ganzes Leben andauert. Er verändert mich immer mehr in sein Wesen hinein. Wir sind eine neue Schöpfung, schreibt Paulus, ja. Aber wir müssen das jeden Tag neu lernen. Jeden Tag neu unseren Egoismus aufgeben und zu Jesus bringen und sagen, Jesus, ich gebe dir das. Ich möchte das tun, was du möchtest. Ich will nicht nur einfach das tun, was du willst, sondern das soll mein eigener Wunsch werden. Das möchte ich selber wollen. Und das ist das Geniale dabei, dass Gott mich verändert und ich von ganzem Herzen jetzt Dinge tun kann, die ich gerne tue, die mir Spaß machen. Jesus nachfolgen ist nicht schwer, beziehungsweise es ist nicht so dieses Bedrückende, sodass jemand mir sagt, was ich zu tun habe, sondern es macht Spaß, es macht eigentlich frei. Ich kann in Freiheit ihm nachfolgen, weil er mich verändert. Wenn ich natürlich unverändert bleibe, dann werde ich das immer als Plackerei empfinden, Jesus nachzufolgen. Es ist immer ein Stück, ja, ich fühle mich vielleicht wie so ein Sklave, der immer so vor sich hergetrieben wird, der bestimmte Gebote halten muss, der dies machen muss und das nicht machen darf. Aber wenn Jesus unser Wesen verändern kann, wenn unser Weizenkorn, dieser alte Mensch in uns stirbt, dann können wir Frucht bringen, weil wir zu einem neuen Wesen, zu einer neuen Schöpfung werden. Je mehr ich mich aufgebe und Jesus ähnlicher werden möchte, umso mehr Leben bekomme ich zurück. Entscheidest du dich heute, Jesus nachzufolgen? Oder entscheidest du dich wieder neu, Jesus nachzufolgen? Mit all den Konsequenzen? Also auch mit der wortwörtlichen Komponente und auch mit diesem selbst bereit sein zu sterben, selbst bereit sein, mein eigenes Ego aufzugeben, dann wirst du auch Frucht im Leben anderer bewirken, weil sie sehen, dass dein Leben sich verändert hat. Das ist nicht nur für dich gut, nicht nur du findest das Leben, sondern andere sehen, was mit dir passiert und du bringst Frucht in ihrem Leben, weil das ansteckend ist, weil Menschen auf Jesus aufmerksam werden und ihn auch kennenlernen und auch bereit sind zu sterben und auch ein neues, ewiges Leben bekommen. Und so hast du wirklich vielfach Frucht, die du bringen kannst. Und ich möchte dich heute einladen, ein fruchtbares Leben zu führen. Ich lade dich ein, gleich beim Lobpreis hier vorne, Jesus ganz ehrlich zu bekennen, ob du dich ihm wirklich ganz hingeben willst oder nicht. Ganz hingeben, das eigene Leben aufgeben vor Jesus, zu ihm kommen. Ein Weizenkorn versteckte sich in der Scheune. Es wollte nicht ausgesät werden. Es wollte sich nicht opfern und sterben. Es wollte sein Leben retten. Es wollte prall und goldgelb bleiben. Es wollte sich selbst finden und verwirklichen. Es wurde nie zu Brot. Es kam nie auf den Tisch. Es wurde nie gebrochen und gesegnet, ausgeteilt und empfangen. Es schenkte nie Leben und Kraft. Es gab nie Freude und Sättigung. Eines Tages kam der Bauer. Mit dem Staub der Scheune fegte er das Weizenkorn hinweg. Im Staub und Wind war das Weizenkorn verloren, todeinsam und sinnlos bis zum Verfall. Mein Nektar gehört mir, sagte die Sonnenblume. Ich lasse keine Biene naschen. Sie blühte noch eine kleine Zeit, verwelkte dann und hatte keine Frucht. Ich lasse mich doch nicht zerschneiden und auspressen, sagte die Zitrone. Sie war reif und saftig. Ich will mich selbst verwirklichen und entfalten. Sie lag noch eine Weile in der Obstschale, verfaulte dann, stank und kam in den Mülleimer. Wofür entscheidest du dich?